So, das Thema heute Abend, die Gemeinde Jesu zwischen, im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde. Jawohl. Bin gespannt, freue mich auf das Thema heute Abend mit dir. Jetzt wollen wir aber zunächst noch beten. Herr Jesus, wir haben es heute mit einem Thema zu tun, das uns Freude macht. Freude macht, weil wir wissen, dass wir mitten noch in dieser Welt Getragene sind von dir selber und dass du selber der Anwalt bist für uns und für das Ende, das du für jeden Einzelnen vorgesehen hast, hast du dich selber zum Anwalt gemacht, so dass es gar nicht in unserem Laufen und in unserer Eile und Hektik und in allem selber machen müssen liegt, sondern allein in dir. Und du sitzest beim Vater und besprichst es alles mit ihm. Und wir sind in deinen Gedanken ganz tief eingebettet. Und so dürfen wir in dieser Erde sein. Und du weißt, dass wir manchmal, ach, es geht mir auch so häufig so, dass wir den Blick nur noch für diese Welt haben und schon wissen, dass du über uns bist. Aber wir sind so Gefangene in den Dingen dieser Welt, im Denken dieser Welt und in all dem, was sich in dieser Welt abspielt. Herr, wir möchten Lernende bleiben und möchten uns immer mehr einfach dahin von dir bewegen lassen, dass wir von der Herrlichkeit her leben, von der Herrlichkeit her denken, von der Herrlichkeit unser Leben hier bestimmen lassen und uns den Frieden von dir geben lassen für das, was in dieser Welt und in unserer Welt sich abspielt und uns manchmal so schmerzt. Ich danke dir, Herr Jesus, du hilfst uns und jetzt willst du zu uns reden. Gib auch, dass wir heute Abend wieder etwas mitnehmen, was Ewigkeitsbedeutung hat. Dazu segne unseren Bruder. Amen.
Einen schönen guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Wir heißen auch die lieben Gäste ganz herzlich willkommen. Sie dürfen sich freuen, mit uns zusammen gemeinsam die Stunde der Gemeinschaft unter seinem Wort und in seiner Gegenwart erleben zu dürfen. Das Thema ist klar, die Himmel, die Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Ich versuche, dieses Thema in drei Punkte aufzuteilen. Erstens, die Heilstat Christi. Zweitens, die Gemeinde, welche da ist, sein Leib. Und drittens, die Himmel und die Erde. Zu unserem ersten Punkt. Mit der Geburt Jesu Christi, dem Tod am Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt des Gottessohnes und Pfingsten, begann die Heilsordnung für die Himmel und die Erde. Das heißt, bis dahin lag alles in Unordnung und war dem Tode verfallen. Die Gottestat am Kreuz schuf die Grundlage einer allumfassenden Erlösung und Versöhnung. Alles, was damals geschah, sind Ereignisse und unwiederholbare Tatsachen. Auch wenn die Christenheit zu Weihnachten immer wieder singt, was singt sie? Alle Jahre wieder. Das muss wie ein Hohn klingen, wie ein Hohn. Denn die Niedrigkeitsgestalt des Christus wird nicht noch einmal sich wiederholen. Auch Golgatha und die Auferstehung Jesu wird es nicht noch einmal geben. Er muss nicht noch einmal sterben. Sein Tod ist nicht nur der Ausgleich. Es ist die vollständige, die restlose Bezahlung und Sühnung, wie vieler Sünden? Aller Sünden, die Sünden des ganzen Kosmos. Als Johannes der Täufer diesen Mann sieht, zum ersten Mal, diesen Mann sieht mit seiner Jüngerschar, da zeigt er mit Händen auf ihn und sagt, das ist er, das ist er, das ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Frommen hinwegträgt. Entschuldigt, ich muss manchmal das Gegenteil sagen, damit wir überhaupt aufwachen, was hier steht. das ist manchmal so. Wir haben uns so sehr an biblische Texte gewöhnt und können gar nicht mehr hinterfragen, was das bedeutet, was die Sünde des ganzen Kosmos hinwegträgt. Er ist nicht einer unter anderen, sondern er ist der einzig eine, das fehlerlose Lamm. Es ist das einzige Lamm, was an unsere Stelle geschlachtet wurde. Im Hebräer 10,10 lesen wir, nicht wie die Priester, die immer wieder täglich neue Opfer für Sünden darbringen mussten. Nein, Christus hat ein für allemal, malen Sie es bunt aus und unterstreichen Sie es, ein für allemal dies getan, indem er sich selbst darbrachte. Was haben die Religionsführer und die christlichen Würdenträger denn da im Sinn, wenn sie die Einzigartigkeit Jesu in Frage stellen und neben ihn noch andere Figuren stellen? Das ist also heute nichts Neues in der Theologie, in der theologischen Fachwelt. Wo gibt es noch Universitäten, wo diese Einzigartigkeit Jesu unverbaut und unverfälscht den jungen Leuten gelehrt wird? Wo gibt es noch Theologen? Und dann wundert man sich, wenn man diese Leute dann auf die Gemeinden loslässt, entschuldigt mal. Da hilft man dann den einzelnen Leuten auszuziehen. Die Verantwortlichen sollten doch mal an gegebener Stelle appellieren. Die theologischen Ausbildungsstätten sind schuld. Da frug mich ein gebildeter Mann, der von der außerirdischen Zivilisation überzeugt war, was denn da passieren würde, wenn es neben den Erdbewohnern noch andere gibt, die vielleicht einen ähnlichen Fall wie Adam hinter sich haben. Muss Christus dann auch für diese Leute noch irgendwo sterben? Was wird aus einer solchen begrenzten Heilstheologie, die nur die Erde, und bei den Frommen wird es noch enger, die nur den eigenen Sektor im Blickfeld haben? Müssen wir uns da nicht wieder etwas ganz Neues einfallen lassen? So fragte er mich. Auch hier ist die Schrift und ihre Aussage eindeutig und umfassend, denn die Rettungstat Gottes durch seinen Sohn am Kreuz hat nicht nur eine irdische, eine erdgebundene Bedeutung, sondern sie reicht durch alle Himmelsräume und Tiefen des Universums. Selbstverständlich, das haben wir gesagt. Das ist also für uns nichts Neues in dieser Gruppe. Das Weltenall ist bewohnt. Die Erde mit Menschen und die Himmel mit Engel, Fürstentümer, Obrigkeiten, geistliche Bewohner des Lichtes und der Finsternis, Kosmosbeherrscher, die also den Ablauf des Kosmos regeln und auch über viele Dinge verantwortlich sind. Das Kreuz, was Gott auf Golgatha in den Erdboden gerammt hat, erfasst die Dimensionen des gesamten Weltenalls. Das ist ein Thema für eine ganze Konferenz. Warum wird unter den Glaubenden dieses Kreuzesgeschehen so verniedlicht, so bedeutungslos gemacht? Entweder, es gibt für mich nur eins, entweder man ist Träger oder kein Träger des Geistes, oder man hat als Kind Gottes einen verkürzten Blick. Eine subjektive Schau oder eine heilsegoistische Auslegung. Anders kann ich mir das kaum denken. Das ist doch gerade die Botschaft von Kolosser 1,20. Das gesamte Wohlgefallen, die Lust, die Wonne Gottes lag auf seinen Sohn. Und in seinem Sohn hat er durch das Kreuz Frieden gemacht für die Himmel und das, was auf Erden ist. Für alles hat er die Aussöhnung des Weltenalls garantiert. Dazu bedarf es doch eigentlich gar keine Klärung. Ich finde gar nicht, dass das mit großen und hohen Erkenntnissen zusammenhängt. Das kann doch ein ganz vernünftig logisch denkender Mensch eigentlich nachvollziehen, was hier geschrieben steht. Und wenn der Tod Christi, es handelt sich um den Tod, der in Kolosser 1, Vers 20 abgehandelt wird, wenn der Tod Christi eine so tiefgreifende Bedeutung hat, wie viel mehr seine Auferstehung? Der Tod und die Auferstehung Jesu, die werden sich nicht noch einmal wiederholen müssen, weil da Unvorhergesehenes da passiert oder ein Restposten von Sündenelend und Todesgeruch in irgendeinem Winkel des Weltenalls noch zu finden wäre oder sich zeigen könnte. Auch Pfingsten und Himmelfahrt geben uns eine heilsgeschichtliche Einmaligkeit. Wir brauchen doch nicht, um eine neue Ausgießung des Geistes zu beten. Das war eine Einmaligkeit. Sie wird sich nur noch einmal wiederholen. Und nicht auf dem Boden und Sektor der Gemeinde, sondern in Israel und für dieses Volk. Aber das ist ja schon sehr lange her. Sehr lange. Fast 2000 Jahre sind seitdem vergangen. Seit sich Christus nach der Himmelfahrt zur Rechten Gottes gesetzt hat, sieht und hört man von ihm eigentlich nichts mehr, als gäbe es ihn nicht. Ich frage hinein, oder hat jemand ihn gesehen? Ich kenne Leute, die behaupten, sie haben Jesus gesehen. Ich möchte das schwer hinterfragen. Eher, meine ich, ein Satansengel im Gewande des Lichtes ist es gewesen. Oder ich frage, hat ihn jemand gehört? Ich meine akustisch gehört. Die Jünger und die Apostel, die konnten das bezeugen. Sie sagten, was wir visuell gesehen haben und gehört haben, was wir mit Händen betastet haben, das bezeugen wir euch. Ist es nicht ein bedauernswerter Zustand? Der Herr, der macht sich aus dem Staube und lässt seine Leute hilflos allein. Nach außen sieht und hört man ja von dem Sieg, von dem wir eingangs gesprochen haben. Der Sieg des Christus über Welt, Tod und Teufel nicht sehr viel. Eher hat man den Eindruck, das ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Da kommt einem die Frage in den Sinn, ist denn die Heilstat am Kreuz wirklich die zentrale Mitte von Himmel und Erde? Natürlich stimmt die Aussage, dass Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und was tut er? Ich habe mich gefreut, Heinz Schumacher hat heute Morgen auch diese Frage behandelt. Was tut er? Das ist eine sehr wichtige Frage, zu wissen, was tut heute Gott? Was tut er heute und jetzt? Man kann sehr viele Antworten geben. Er wartet. Der Sohn wartet. Worauf wartete er? Bis Gott, der Vater, ihm alle Feinde unter die Füße lege. Darauf wartete er. Aber eins müssen wir hiermit beachten, dass sich die Zeit und die Welt, in der wir heute leben, nicht verändert. Nur dort, wo der Herr aus dem Tod in das Leben geführt hat, da gibt es eine Verwandlung, da gibt es ein neues Leben. Aber die Welt, die bekommt davon nicht sehr viel mit. Paulus sagt, im Eigentlichen ist unser Leben, was da läuft, verborgen mit Christo in Gott. Offenbar wird's erst, wenn er offenbar wird. Oder denkt jemand, dass die Herrlichkeit Christi, die ja zweifellos durch den verheißenen Gottesgeist in uns wohnt, dass die der Nachbar mitbekommt? Der kann sich manchmal wundern, was wir für eine komische Figur wir abgeben. Darüber kann er sich wundern. Aber von dem Heiligen Geist? Trotzdem bleibt Tatsache, sie bleibt bestehen, dass Gott seinem Sohn alles unter seine Füße stellen wird. Denn indem er ihm alles untergeordnet hat, hat er nichts ausgelassen, was der Vater seinem Sohn unterordnen wird. Jetzt kommt ein wichtiges Wort, Bund ausmalen. Ich kann es nur sagen. Jetzt aber, heute und jetzt, sehen wir noch nicht das All ihm untergeordnet. Es ist wichtig, in der Schau, was die Schrift uns da verheißen hat. Das ist heute und jetzt nicht vorgesehen. So dürfen wir die Heilstat Christi am Kreuz sehen. Und zwar, wir sehen sie umfassend, unwiederholbar und ewig gültig für die Himmel und die Erde. Wenn wir von Golgatha reden, dann ist dort nicht nur ein globales Globus Erde, also ein irdisches, dem Erdreich umgebenes und verheißenes, sondern ein universales, ein weltallumfassendes Heil ist dort auf Golgatha geschehen. Das ist also unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist die Gemeinde, welche da ist, sein Leib. Und diese Gemeinde steht zwischen Himmel und Erde. Es soll, dieser wenigen Gedanken soll eine Orientierungshilfe sein. Für uns, die Glaubenden, ist es enorm wichtig zu wissen, wo man steht. Vorerst müssen wir den Begriff Gemeinde klären. Ich habe ihn versucht schon am Donnerstagmorgen etwas aufzuhellen. Die Gemeinde ist nicht Kirche. Das Wort Kirche gibt es nicht in unserer Bibel. Sie ist auch keine christliche und religiöse Institution, wo man nach Belieben ein- und austreten kann. Die Gemeinde ist weder katholisch noch protestantisch, weder griechisch noch orthodox. Sie tritt weder mit Namen noch mit Zahl in Erscheinung. Sie ist eine unbekannte Größe. Sie ist eine Herausstellung Einzelner aus der Masse. Deshalb heißt das Wort Ekklesia, Eck heraus, Klesia der Ruf. Das ist es eigentlich. Manche übersetzen dies so, aber die katholischen Übersetzungen schreiben grundweg Kirche. Wir fragen, wo lebt diese Gemeinde und wo ist sie zu finden? Eigentlich in sehr vielen Denominationen, Benennungen, in Kirchen, in Gruppen und Grüpplein. Eigentlich gibt ja das Thema, die Antwort auf die Frage, wo ist die Gemeinde zu finden? Zwischen Himmel und Erde. Dort ist sie zu finden. Bedeutet das etwa nun, dass diese Leute, die zu dieser Gemeinde gehören, in der Luft hängen? Könnte ja jemand sagen, man redet und träumt von Himmel und hat die Beziehung zur Erde verloren. Die Gemeinde, um die es sich hier handelt, einmal ganz grob gesehen, hat ihre irdische Existenz, ihren heilsgeschichtlichen Weg in Christo von, ich meine, die irdische Existenz, grob gesehen, von der Himmelfahrt, ich nenne nicht Pfingsten, und zwar ganz bewusst, von der Himmelfahrt bis zur Wiederkunft. Ich sage grob gesehen. Und das Einzige, womit er, der Sohn und der Vater, sich dieser Schar verständlich macht, das sind nicht Träume. Und das sind auch nicht Visionen. Und das sind auch nicht Offenbarungen, hörbare Anweisungen, sondern was ist das? Was ist das? Womit macht sich der Vater und der Sohn verständlich? Womit? Dieses geschriebene Wort. Es gibt keinen anderen Offenbarungskanal. Und ich weiß nicht, ob heute Abend Menschen hier sitzen, die eine andere Erfahrung gemacht haben. Dann muss ich ihnen sagen, in Liebe und in Barmherzigkeit, dann sind sie verirrt. Wer andere Quellen anzapft, der muss verführt werden, das geht auch nicht anders. Da diese Gemeinde nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren durch das Lesen und das Hören, durch das Hören seines Wortes die Gegenwart Gottes erlebt, erhält eben der Glaube und das Vertrauen und die Treue zu diesem Gotteswort Priorität, höchste Vorrang. Der Glaube steht also vor dem Sehen. Hat den Vorrang. Außergewöhnlich ist ja die Art, wie der Herr mit seinen Jüngern umgeht. Außergewöhnlich, muss ich manchmal sagen. Ich erinnere, der Thomas hatte wirklich Schwierigkeit. Das kann nicht angehen. Ein Toter wird wieder lebendig. Und er hat sich auch aus dem Staube gemacht. Ihr könnt reden, was ihr wollt. mich überzeugt ihr nicht, es sei denn, mein Finger hat und bekommt den Beweis, ich werde hineintasten in seine Nägelmale. Unser Herr geht darauf ein, und tatsächlich, der Thomas war mit da. Und er ruft auch zuerst diesen Jünger, sagt: Thomas, komm, bitte lege deinen Finger hinein. Ich weiß nicht, ob es so weit gekommen ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls das Bekenntnis, was der Thomas hier aussagt, das haben die anderen Jünger nicht gemacht. Er sagt als erstes: Du mein Gott und mein Vater, wenn das wahr ist. Der ist so zusammengebrochen. Da hat er die Wirklichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Aber er war überzeugt. Und der Herr Jesus sagt: Thomas, ja, du bist überzeugt, bist du. Und du glaubst, weil du gesehen und betastet hast. Aber glückselig die, und da meine ich, dass der Herr so einen Spalt aufmacht. Einen Spalt und lässt uns hineinschauen in eine Heilszeit, wo es nichts zu sehen gibt und auch nichts zu hören gibt. Glückselig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Doch glauben. Ich frage mich, warum macht das Gott so? Wir hätten das doch viel leichter. Und es wäre doch auch überzeugender, auch in unserem Zeugnis, wenn Sichtbares, wenn Greifbares, wenn Hörbares uns begleiten würde in der Verkündigung. Das wäre doch was, wenn Zeichen und Wunder uns durch den Alltag tragen könnten. Was hat John Wimber gesagt? Wir können doch nicht heute predigen, nur das Wort predigen, das geht doch nicht. Wir brauchen Power, brauchen wir. Wir brauchen Zeichen, Manifestationen Gottes. So können wir doch die Leute nicht überzeugen vom Wort. Ja, und der liebe Mann, ich weiß es nicht, Bruder in Christo, ich weiß es nicht. Wenn man heute ihn anschaut, dann ist er zusammengefallen. Zusammengefallen, schwer krebskrank. Und er hat sich in so vielen tief geschämt und korrigieren müssen. Aber betrogen und verführt wurden Hunderttausende von diesen Parolen eines falschen Evangeliums. Falsches Evangelium, sagen wir. Und alles ist biblisch abgedeckt. Da lesen wir in Markus 16 die Zeichen. Aber werden denen folgen, die glauben werden. Es werden in meinem Namen Dämonen ausgetrieben, in neuen Sprachen wird man reden, man wird Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl fühlen. Merken wir, als Satan unseren Herrn versuchte, da versuchte er ihn als Volltheologe. Nur Schrift, keine Argumente, nur Schrift hat er gebracht. Aber die Schrift in einem anderen falschen Zusammenhang. Das ist Heilsgeschichte. Viele wissen nicht, was Heilsgeschichte ist, dass Gott eine bestimmte Botschaft für eine ganz bestimmte Zeit zu einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen redet. Und die kann sehr verschieden sein. Wir sollten darauf achten, was uns von Gott in Gnade geschenkt ist. Diese Verheißung, die wir eben gelesen haben, Markus 16, die bleiben gültig für die, denen sie gegeben sind. Und das ist das Volk Israel in seinem erneuerten Zustand. Ja, werden sie sagen, gibt es denn Worte in der Bibel, die für uns gar keine Bedeutung haben können? Ja, das gibt es. Das gibt es wirklich, sogar Anweisungen, die für heute keine Anwendung mehr finden. Da denke ich an das Wort, was der Herr gesagt hat zu seinen Jüngern. Er gab eine Anweisung, diese 12 sandte Jesu aus und befahl ihnen mit einem Befehl. Und zwar heißt es hier, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Wenn diese Botschaft heute noch gültig wäre, dann werden wir alle nicht hier sitzen. Dann wären wir außerhalb, weil wir ja Nationen sind, verstehen wir? Geht nicht einen Weg der Nationen und betretet auch nicht einen Weg von Samaria, sondern ihr habt Auftrag, wohin? Wohin geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war ihr Auftrag. Und Matthäus 10, 5 und 6 steht das. Und wenn man mal hineinschaut, dann merkt man auch, dass die Apostel nie den Sprung zu den Nationen gewagt haben. Dass Gott, bevor er die Gemeinde ins Dasein rief, mit Israels Heilsgeschichte gemacht hat, ist ja eindeutig. Und wenn diese Gemeinde, die Gott heute sammelt und zubereitet, wenn diese abgeschlossen und vollendet ist, wird Gott die begonnene Heilsgeschichte mit Israel, seinem Volk, wieder zu Ende führen. Schon aus diesem Grund sollte uns ja das einleuchten, dass Gott eben mit Israel anders verfährt, andere Verordnungen und Bestimmungen erlässt, wie wir sie als Gemeinde haben. Aber es sollte doch jeder Auserwählte auch wissen, dass die Gemeinde Auswahlcharakter hat. Demzufolge jetzt nicht jeder gerettet wird. Das ist ein sehr schweres Wort. Und dass mit der Vollendung der Gemeinde nur ein Etappenziel erreicht ist, nur ein Anbruch im Blick auf das Ganze. Nur so kann Auserwählung überhaupt geglaubt und verstanden werden. Deshalb besteht von der Bedeutung her ein Unterschied zwischen Israel und der Nationengemeinde. Ersteres hat die Bestimmung für die Erde, für die Völker, für die Nationen, also eine irdische, eine globale Zielstellung. Die Gemeinde, die jetzt und heute von Gott gewollt und zubereitet wird, ist für die Himmel und das Unsichtbare und ihrer Bewohnerschaft, also für das Universale bestimmt. Und das ist also nun unser dritter Punkt, die Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Alle Segnungen und alle Verheißungen an Israel sind mit dieser Erde zusammengebunden, sind von sichtbarer Art. Ich möchte das nicht zu strukturell verstanden wissen, aber dem Wesen nach könnten wir sagen, Israel für die Erde und die Gemeinde für die Himmel. Da wir aber nun keine Automaten sind und Gott auch keine will, haben wir trotz himmlischer Zielbestimmung unseren Weg eine Zeit lang hier auf Erden. Und diese Erde ist im Eigentlichen die Plattform unserer Ausbildungsstätte, unser Exerzierplatz, unser Trainingslager, wo wir auch vieles falsch und verkehrt machen. Wir lernen jeden Tag neu, auf Erden uns vorzubereiten für die Himmel, was mit dem Himmel zusammenhängt, was mit Christus und seiner Gemeinde getan werden soll. Wir werden uns immer wieder einmal, solange wir hier auf Erden hin und her rennen, mit Dreck bekleckern, ohne den Heiligen Geist zu verlieren und die Gotteskindschaft zu verspielen. Verstehen wir? Soll ich diesen Satz noch einmal sagen? Weil viele große Probleme haben. Dass wir versagen, das ist möglich, und ist auch real. Aber dass wir damit den Heiligen Geist verlieren und auch die Gotteskindschaft verspielen, das gibt es nach der Botschaft des Paulus nicht. Und deshalb sage ich, wer perfekt werden will, der ist ungeeignet für diese Ausbildung. Perfekt heißt Menschen, die so leben wollen, dass nichts mehr Falsches hundertprozentig in ihnen abläuft. Das sind oft große Egoisten, sie sind selbstherrlich und nicht ausstehbar. Amen. Sie werden oft zu Gesetzeslehrern ohne Geist und ohne Leben. Dabei haben sie nicht erkannt, dass das Fleisch sündig bleibt und sündigen kann bis zum letzten Atemzug. Ich habe am Mittwoch gesagt, die Kette, sündigen zu müssen, ist bei dem Kind Gottes durchtrennend. Wir haben keinen Zwang mehr, Böses zu tun. Wenn wir es tun, dann tun wir es etwa aus Laune oder aus Veranlagung heraus oder aus irgendeinen anderen Gründen heraus. Aber wir müssen nicht mehr. Und deshalb ist das eine befreiende Botschaft. Was gibt es auf diesem Gebiet für eine Not und oft auch für Depressionen bis hinein zur Sünde wider den Heiligen Geist, die nach meiner Kenntnis ein Kind Gottes nie begehen kann? Wenn Gott heute Menschen zum Glauben ruft, dann nicht zu einem selig frommen Verein, sondern in die Gemeinde des Christus hinein, die ihre Bestimmung für die Himmel und die Herrschaft Gottes über das All hat. Ist das, ja, soll ich mal hineinfragen, ist das jedem Kind Gottes klar, diese Bestimmung, nicht für sich selbst gläubig geworden zu sein, sondern dass das zusammengebunden ist mit einem weltallumfassenden Dienst und Auftrag. Ich sag von wegen langweilig im Himmel herumsitzen, was da der Vater in und mit seinem Christus durch seine Gemeinde eigentlich zum Ziel führen will. Es ist doch ein Jammer und eine Hoffnungslosigkeit einer Glaubensgemeinde, die mit Entrückung eigentlich generell abschließt. Und daran ist sicherlich auch der Glaubensartikel schuld, weil er abschließt, zu richten die Lebenden und die Toten, wenn er wiederkommen wird. Da gibt es keine Chance, dass die Gemeinde etwa einen Dienst tun soll für die, die heute nicht glauben, oder auch für die unsichtbare Welt, restlos für immer abgeschlossen. Hauptsache wir als Fromme haben irgendeinen Platz. Und wenn die Tür gerade noch so zugeht, dass wir gerade noch so reinrutschen, dann sind wir schon zufrieden. Aber vergessen wir das nicht. Auch unsere himmlische Bestimmung ist mit der Erde zusammengebunden. Und zwar, die Erde bleibt für uns Trainingsplatz, wo unser Ich jeden Tag neu das Sterben lernt. Was für falsche Vorstellungen werden oft bei Evangelisationen geweckt, weil man nie konsequent sagt, wohin die Fahrt denn geht. Nie sagt man's. Ich sage, unser Herr, ein unmöglicher Evangelist. Wenn du nachfolgen willst, dann rechne das erstmal durch. Dann überschlage die Kosten, dass du nicht auf halbem Wege umkehrst. Denn wer mir nachfolgen will, der, was macht der? Der streiche sein Ich durch. Der streiche sein Ich durch. Der nehme sein Kreuz auf sich. Ja, ich war zu einer Großevangelisation. Ich war sehr traurig. Da sagte der Evangelist, Gott will, dass es uns gut geht. Gut soll es uns gehen. Und deshalb sollen wir unsere Sünde bekennen. Und nachdem der David, seine Sünde bekannt hatte, dann ging es ihm richtig gut. Wissen wir von dem David, was da los war? Auch wenn er sich gebeugt hat, 4 seiner Kinder musste er hergeben. Einer bekriegt den anderen, von wegen gut. Man sagt nicht, wo die Fahrt hingehen soll. Ich frage, wohin geht denn die Fahrt? Wenn der Herr Menschen zum Glauben ruft, wohin geht die Fahrt? Bitte? Ans Kreuz, in den Tod. Soll ich es noch deutlicher sagen? Man wagt das gar nicht. Die Fahrt geht ins Schlachthaus. Ins Schlachthaus. Da gehen die Türen auf, die Leute gehen raus. Nein. Das lohnt sich nicht, sich für einen Herrn zu entscheiden, der mein Leben fordert, der mich, der das Ich durchstreicht. Da sagt Paulus, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag zum Tode werden wir gebracht, wie Schlachtvieh werden wir gerechnet. Mit jungen Jahren hat mich Georg Steinberger tief angesprochen. Der Weg dem Lamm nach. Da schreibt er, nur Schlachtschafe gehen in den Stall rein. Da bekommen wir ein neues Denken. Aber so eng wollen wir das die Sache doch gar nicht machen. Wir wollen doch viele Leute reinhaben. Wenn, dann muss das doch eine Bewegung geben. Viele Leute. Die vielen Leute, die finden wir auf dem breiten Weg. Die Pforte ist eng, schmal ist sie und Massen werden ihn betreten. Nein. Wenige werden durch sie eingehen. Aber wir haben die Pforte, die haben wir schon sehr breit gemacht. Wir haben die Straßen asphaltiert. Wir schaffen Möglichkeit, dass möglichst alle ohne Hindernisse auf diesen Weg gehen können. Wir werden doch nicht als Christen in eine Kirche hineingeboren, sondern zu Gliedern des Christusleibes gemacht. Und da sind wir auf das Engste mit dem Haupt zusammengebunden. Wir singen zwar das Lied, du Jesu gingst unser Haupt durch Leiden Himmel an und führst jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Aber das will auch erst durchlebt sein. Aber im Inneren gibt es für uns keinen anderen Weg. Wenn die Christusherrlichkeit, die Christusausgestaltung in uns Wirklichkeit werden soll, das geht nur auf Kosten des Sterbens unseres eigenen Ichs. Da geht nur eins auf Kosten des anderen. Und von diesem Christus, mit dem wir zusammengebunden sind, und von seiner Gemeinde lesen wir in Epheser 2, wir wurden gepflanzt zu gleichem Tode. Und sind zusammen mit ihm lebendig gemacht, zusammen mit ihm auferweckt, mitversetzt in die Überhimmel, damit in den, das ist eine Zweckbestimmung, damit in den herankommenden Zeitaltern, unterstreichen wir es doch bitte. Ich habe mich gefreut, neulich habe ich eine Bibel von einer Schwester hier bekommen. Da habe ich ihr gesagt, sie geben Zeugnis, dass sie den Herrn Jesus lieb haben, sehr lieb haben. Das ist eine Reflexion. Eine Reflexion. Wie gehen wir mit den Worten um? Arbeiten wir? Streichen wir an? Notieren wir? Ergänzen wir? Auf das in den herankommenden Zeitaltern der überragende Reichtum, der unausdenkbare, überschwängliche, nicht zu fassende Reichtum seiner Herrlichkeit dargestellt werde. Auch und vorerst an der unsichtbaren Schöpfung. Als Christus gekreuzigt wurde, als er gestorben ist und auferweckt wurde, sind wir zusammen mit ihm gekreuzigt und gestorben und auferweckt worden. Das wird so klar beschrieben, als wären wir damals schon mit dabei gewesen. Ich habe eine Kassette von Bruder Meyer Gerber gehört, da erzählt er Folgendes. Wenn er im Zweiten Weltkrieg gefallen wäre, da wären nämlich auch seine Söhne, die später von ihm geboren wurden, gezeugt wurden, auch mitgefallen. Verstehen wir? Die waren samenmäßig in ihm. Und so war die Gemeinde damals am Kreuz samenmäßig in ihm. Die Dramatik, die Auseinandersetzung zwischen Himmel und Erde wird uns gerade in diesen Versen, Epheser 2, so deutlich aufgezeigt. Auf der einen Seite die Tatsache, dass wir bereits Auferweckte, lebendig gemachte, in die Himmel versetzte sind, und die andere Wahrheit, dass wir im Alltag es lernen, solche zu werden. Das steht im Aorist, hat also einen Prozess zu durchlaufen. Überlegen wir doch einmal unser erbärmliches Leben, wirklich erbärmlich, was ohne seine Gnade nichts geworden wäre. Dieses erbärmliche Leben erfährt eine nicht auszudenkende Aufwertung, indem wir nicht nur zum lebenden Glauben kommen, Vergebung der Sünde haben und erfahren, sondern mit dem Christus erhöht wurden zu Rechten der Majestät und dort einen Sitzplatz bekommen. Von den geistlichen Majestäten, von den Mächten und Engelfürsten lesen wir, dass sie vor dem Thron stehen. Und die große unzählbare Schar, einmal in der Offenbarung, sie steht auch vor dem Thron oder um den Thron her. Von dem gesamten Heere der Himmel wird einem einzigen einen Sitzplatz angeboten, allein die Gemeinde, deren Glieder wir durch die Gnade Gottes geworden sind, hat eine solche gewaltige, nicht zu fassende Verheißung. Liebe Geschwister, wie oft verlieren wir den Blick und die Beziehung zu diesen Schriftaussagen, sonst würden wir doch nicht so aufgescheucht und so nervös und beleidigt, verwirrt und undankbar durch die Gegend rennen. Angenommen, wir bekämen ein riesiges Erbteil und wären über Nacht mehrfacher Milliardär, das kann es ja geben. Und am nächsten Morgen, da streiten wir uns wegen 10 Quadratmeter Land oder wegen einer alten geerbten Kommode vor dem Richter herum. Ich frage mal, geht denn das? Geht denn das? Passt denn das zusammen? Passt das zusammen? Müssen wir denn um Dinge streiten, sage ich immer, die uns sowieso gehören? Römer 8, 17, wenn ihr aber Kinder seid, so auch Erben Gottes und Miterben Christi. Ich frage zurück, was ist das Erbe Christi des Sohnes Gottes? Das schreibt Paulus in Römer 32, er, der Vater, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte der Vater uns zusammen mit seinem Sohn nicht das ganze All aus liebesmäßiger, inbrünstiger Liebe schenken, zueignen. 2. Korinther 6, als Sterbende, und siehe, wir leben. Als Gezüchtete, wir kommen nicht um. Als die Traurigen, die sich im Herzen und im Geist nach freuen können, in jeder Situation. Als Arme, die viele oder die vielen mit dem Reichtum des Christus beschenken. Als die Nichtse und die Nullen. Die Nichtse und die Nullen, die doch das ganze All besitzen. Aber genau das ist es ja, was Paulus den Korinthern ins Herz schreiben will. Denkt bitte einmal darüber nach, sagt ihr. Wisst ihr denn nicht, ist es euch nicht ins Bewusstsein gekommen, dass die Gemeinde den Kosmos, die Engel, die Welt und die Menschen zu richten hat? Seid ihr denn bescheuert? Seid ihr denn verrückt oder durchgedreht, wenn ihr wegen kleiner Dinge euch vor dem irdischen Richter zerrt? Könnt ihr denn nicht die Proportion, könnt ihr nicht das Ausmaß, den Unterschied dessen, was Gott uns zugesagt hat, was übrigens eben auch nicht an die Zeit gebunden ist, was ewigen Bestand hat, könnt ihr das nicht einordnen? Schämt euch, sagt Paulus, schämt euch. Kennt ihr den Kleinkram des Alltages nicht richtig einordnen und bewerten? Wie fallen wir manchmal aus der Rolle? Um kleine Dinge. Nur von oben, von ihm aus, vermögen wir uns in dieser Welt richtig zu benehmen, weil wir dort mit ihm unsere Bestimmung haben, unser eigentliches Zuhause. Paulus, die Quintessenz, die können wir selber nachvollziehen, da sagt er, wenn das stimmt bei uns, dass wir mit ihm auferweckt sind, dann hat das eine Konsequenz. Kolosser 3, dann suchen wir, dann sinnen wir, dann trachten wir nach dem, was droben ist. Das hängt mit den Himmeln zusammen. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten. sage keine Automation, sondern das, was der Vater in unüberbietbar Liebe uns zugeeignet hat, schon jetzt einen Sitzplatz zu haben, dass durch Leben und durch Sterben wir im Alltag, wir sinnen und trachten und denken nach dem, was drüben ist, wo Christus ist. Und nicht mehr nach dem, ich habe Schwierigkeit, ich sage es ganz offen, Schwierigkeit, wir denken nicht mehr an dem Ablauf dessen, was hier auf Erden groß geschrieben, leuchtend und glänzend vor uns steht. Nein. Denn, jetzt kommt ein wichtiges Wort, das habe ich oft überlesen. Denn ihr seid gestorben. Ihr seid gestorben. Ist das wahr? Ist das wahr? Es gibt es ja heute nicht mehr. Bei uns zu Hause wurden Menschen, die gestorben waren, in den Häusern, wir sagen aufgebahrt. Und ja, und da konnte man auch mal mit einer Nadel gieksen. Keine Reaktion. Man konnte auch schimpfen. Man konnte auch sich bedanken für die Liebe, für das Erbarmen, was dieser Mensch uns gegeben hat. Keine Reaktion. Gestorben. Verstehen wir? Gestorben. Kann man uns mal antippen? Oder fahren wir aus der Haut? Rutschen wir aus den Schuhen heraus? Explodieren, dass es 2 Tage nicht wieder Licht wird? Nicht mehr nach den Dingen der Erde, denn wir sind gestorben. Wenn wir also anfangen, ich sage das ein Prozess, und wir lernen nicht aus, wir denken nach oben, weil dort unsere Lebens- und Liebesinteressen sind, und die sind himmlischer Art. Viele Bekehrungen, sage ich ganz offen, sind heutzutage nur auf einer seelischen Entlastung und auf Vergebung von Schuld ausgerichtet. Aber die wenigen wollen wissen, dass ihr altes Leben zu Ende geht und sie für die Himmel, für Christus bestimmt sind. Wie oft hört man den Einwand auch von den Frömmsten, die sagen, was nützen uns die Himmel und die glorreichen Verheißungen, was nützen uns die großen Erkenntnisse? Ja, die versteht sowieso keiner. Wir schweben doch nicht in einem luftleeren Raum, sondern haben eine Erde unter die Füße, wo wir verantwortlich leben sollen. Das sind alles sehr einleuchtende und wohldurchdachte Gedanken, die können Sie alle auf den Müllhaufen werfen. Denn wir werden nur dann auf Erden richtig laufen lernen, wir werden nur dann im Alltag richtig entscheiden, wenn wir den Himmel im Herzen haben, die Herrschaft Gottes, anders geht's nicht. Wer wissen will, wie er im Sichtbaren richtig sich verhalten soll und sich richtig entscheiden soll, der muss zuvor in das Unsichtbare geschaut haben, muss ihn, den Christus, anschauen, wer und wie er ist und was er mit uns und wir mit ihm zusammen sein werden. Ich kann Ihnen nur einen einzigen gangbaren Weg zeigen, aus der Ich-Haftigkeit, aus den üblen Veranlagungen herauszukommen, als den Weg, als 2. Korinther 3, Vers 18. Das Hineinschauen der Herrlichkeit Christi ist die Kraftwirkung, dass Finsteres verschlungen wird, dass der Tod assimiliert wird von den Kräften des Lebens. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Klarheit zu Klarheit werden wir verwandelt werden. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Zeit richtig bewältigen und in ihr auch vernünftig leben, dann müssen wir die Ewigkeit besitzen. Das war unser Thema am Donnerstag. Verstehen wir? Ohne die werden wir nicht auskommen. Da fährt, das war zur Zeit, wo die Leute noch mit der Eisenbahn reisten. Heute fahren sie alle per Autos. Aber der Zug war überfüllt. Und da schrie ein Kind in das Abteil hinein: Mutti, Mutti, ich sehe nur den Himmel. Da antwortet ein alter Herr und sagte: Kind, sei dankbar, andere sehen nur die Erde. Nur von dem, was uns im Eigentlichen in den Augen Gottes jetzt schon gegeben ist, verheißen ist und was wir auch sind, ist ein Werden hinein in das Bild des Christus möglich. Alles andere ist frommer, gesetzlicher, leistungsbezogener Krampf, ist fleischliche Dressur und Anstrengung, aber kein Wachstum in der Erkenntnis. Erkenntnis ist immer Lebenszeugung, göttliche Lebensvermehrung, ist kein Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Das ist auch kein Evangelium, eine befreiende, eine sieghafte und erlösende Botschaft. Gemeinde zwischen Himmel und Erde hat einen gewaltigen Spannungsbogen, der uns im Tagesablauf schon aus der Fassung bringen kann. In dieser Auseinandersetzung ist mir Abraham und Lot eine wichtige Darstellung. Dem Abraham, dem war auch Allergrößtes verheißen. Allergrößtes. In einer dunklen Nacht, da saß der Abraham auf einen Hügel und sollte von Gott die Sterne zählen. Er hat so gesagt: Geh hinaus. Und der Abraham setzte sich nieder und fing an zu zählen. 100.000 Millionen, Billionen, Trillionen. Ist er eingeschlafen. Am nächsten Morgen spricht Gott: Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Jetzt gehst du am Ufer des Mittelmeers. So, dann nimmst du eine Hand Sand in die Hand und lässt sie durch die Finger rieseln und fängst auch an zu zählen. Es geht nicht, sagt er. Es geht nicht, ich kann es nicht. Gott sprach: So zahlreich wird dein Same sein. Hebe deine Augen auf, schau nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Alles, was du siehst, das ganze Land will ich dir geben und deinen Samen auf ewig. Das ist doch eine Grundlage. Eugen, das ist eine Grundlage, worauf man sich stellen kann. Da kann man ja eine Existenz gründen auf eine solche Verheißung. Und der Abraham, der zog aus und baute wie Kain und die Leute von Sinja große Städte. Hat er nicht gemacht, nein. Entschuldigt, aber ich muss den Gegensatz herausstellen. Das hat er nicht gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Verspähen wir den Spannungsbogen jetzt. Gott rief den Abraham aus Ur in Chaldea und er zog aus und wohnte an dem Ort, den Gott ihm als Erbe gegeben hatte. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Da heißt es: Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie ein Fremdling. Da müssen wir an uns denken. Wenn wir den Abraham als Vater nehmen wollen, dann besonders in dieser Angelegenheit. Große Verheißung, große Gerhard. Ich rufe hinein, große Verheißungen. Aber er blieb ein Fremdling. Er blieb ein Fremdling und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob und den Miterben derselben Verheißung. Weshalb? Die Begründung kommt jetzt. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham zwischen Himmel und Erde. Ein Typos für uns, seine Gemeinde. Ganz anders sein Neffe Lot. Der hat auch alles mitgemacht. Jahrzehntelang in der Versammlung gesessen, alles mitgemacht, ausgezogen, alles miterlebt. Aber in der diesen Entscheidung, da wählte er nicht die Wüste. Nein, diesen elenden Sand in den Zähnen, das wählte er nicht. Er wählte die grüne Ebene. Das ist doch was. Und er entschied sich für die Stadt Sodoms. Ich möchte den Lot nicht außerhalb der Gemeinde stellen. Möchte ich nicht. Die Schrift sagt, eine gerechte Seele. Ich wünsche, dass es der Gemeinde nicht geht. Er geht wie einem Lot. Dass an jenem Tage alles zurückgelassen werden muss. Alles verbrennt, was in seinen Augen nicht taugt. 1. Korinther 3, wissen wir doch. Es wird einmal alles ins Licht gestellt. Warum wollen wir jetzt nicht Dinge ins Licht stellen lassen? die uns beklemmen, die uns fertig machen. Warum wollen wir unser Ich unbedingt leben und mit unserem Ich durch die Wand? Warum? Sein ganzes Lebenswerk des Lotz war politischer, war sozialer und karitativer Prägung. Wir können doch nicht die Welt in ihrem verderblichen Zustand nicht sich selbst überlassen, hat er gesagt. Das können wir doch nicht. Nein. Und da hat er sich in die CDU reingemacht. Oder war er bei der Partei der Grünen, ich weiß nicht. Jedenfalls, er hat einen wichtigen Sitzplatz gehabt im Stadtparlament. Wir können doch nicht Deutschland in den Ruin hineinfahren lassen. Liebe Leute, wir müssen doch jetzt mal. Ja, aber all diese guten gemeinten Argumente verdampften in der Gerichtsglut Sodoms. Das nackte Leben, liebe Rüdig, das war's. So geht es mit uns. So geht es mit uns. Wenn wir den Auftrag zu meinen haben, die Welt verändern, christlich oder human machen zu müssen. Was ist das für eine Not und wie viel unnötige Zeit und Kraft wird verschleudert für Dinge, die dem Feuer nicht standhalten? Abraham hat eine große Verheißung und er wohnte zeitlebens in Zelte, zeitlebens. Gebaut hat er Abraham auch, das hat er auch gemacht. Was hat er gebaut? Altäre, Stätten der Gottesoffenbarung und seiner Verherrlichung, das hat er gemacht. Dass Menschen um uns und über uns, Geisteswesen, wissen, wir warten auf ihn. Verstehen wir die geistige Parallele zu uns? Verstehen wir das, Abraham? Das bedeutet nun durchaus nicht, dass wir jetzt in den Schwarzwald ein Zeltlager errichten und den Rest unseres Lebens darin verbringen. Also das bedeutet das nicht. Nein, aber als die Erben Gottes und Miterben Christi über das gesamte Schöpfungsall sollten wir eine klare Einstellung zu den Dingen des Lebens und den Abläufen der Zeit haben. Ich möchte das noch einmal betonen. Wer Gott wohlgefällig und verantwortungsbewusst in dieser Welt, auf dieser Erde leben will, muss zuvor in die Himmel schauen. Sonst endet er in Sodom. Natürlich ist das zwingend, dass auch die Verkündigung damit gefüllt ist. Das ist zwingend, dass die Verkündigung damit gefüllt ist, mit dieser Botschaft, wo wir eigentlich hingehören. Aber hier tut sich ein riesengroßes Loch auf, wo Institutionen, Kirchen und Gemeinschaften darin verschwinden. Gesetz, Vorschriften, Forderungen, neuerdings eine Vielfalt kultureller Darbietungen. Die EC-Jugend bei uns im Ort, die hat also jetzt einen Jugendtag gehabt, ein Bundesprogramm. Da wurden Sportler von Format eingeladen, so wie der Sepp Maier, war das auch bei uns drüben ein großer Mann, der musste eingeladen werden und dann waren sportliche Darbietungen. Ja, heute ist diese Botschaft nicht mehr gefragt. Von vielen nicht mehr. Ein benutzerfreundliches Evangelium wird angeboten und eine spannungsfreie Atmosphäre geschaffen. Ja, keine Spannungen während der Verkündigung erzeugen. Dass das Wort zu Scheidungen aufruft, ja nicht. Das hat Spörtchen schon vor 150 Jahren, nicht ganz so viel, festgelegt. Eine bedürfnisgerechte Verkündigung wird verlangt. Marktforschung wird getrieben. Das ist doch so. Die Industrie, die forscht, wenn auf dem Markt das Produkt nicht mehr gekauft wird, wird es nicht mehr hergestellt. Das ist auch sehr einleuchtend. Wenn die Leute die Botschaft der Herrlichkeit des Christus nicht mehr wollen, stellen wir um. Wie soll aber der Einzelne zubereitet werden? Wie und wodurch, wenn nicht verkündigt wird? Wenn nicht verkündigt wird, und wo soll der Glaube stabilisiert und befestigt werden, wenn die Botschaft nicht mehr bezeugt wird? Liebe Geschwister, Sie brauchen keiner Predigt zu glauben. Ich verlange das nicht. Glauben Sie ja nicht der Predigt. Auch meinen Worten brauchen Sie nicht zu glauben. Was sollen wir glauben? Der Schrift sollen wir glauben. Der Schrift sollen wir glauben. Und wir dürfen da ringen, dass der Geist uns auch, das Beurteilungsvermögen schenkt. Nicht alles hinunterzuschlucken und nicht überall sitzen zu bleiben. Wenn uns jemand ein Kilo Gold und Diamanten in die rechte Hand geben würde und in die linke Hand ein Kilo Dreck, dann würde doch sich niemand für den Dreck entscheiden. Würde doch niemand tun. So blöd wären wir doch gar nicht. Aber das machen wir doch. Das machen wir doch. Wir hängen unser Herz an nichtige Dinge und opfern und verbluten auf den Altären dieser Welt. Ich sage das vor allem einer jungen Generation. Sie verbluten mit ihren Energien. Wo sind die Einsätze? Wo werden die Energien verschleudert? In Philipper 3 berichtet Paulus davon: Wegen der überragenden Gottes- und Christus-Erkenntnis willen erachte ich alles für Dreck, für Kot, für einen Misthaufen, so steht's da. Und Paulus hatte kein solches Luderleben geführt wie wir, als Pharisäer und im Gesetz untadelig. Und das konnte er sagen: Das, was mir früher Gewinn war, das kann ich heute für Dreck, für Abraum achten. Und das schreibt ein Mann, der im Gefängnis an einem Kriegsknecht gekettet ist, nicht weil er jemand umgebracht hat, sondern um des Evangeliums willen. Ob wir das mal in die Reihe kriegen? Um dieser Botschaft willen, können wir da ein Stück verzichten, leiden? Können wir das? Oder denken wir, wir müssen überall groß rauskommen? Das hängt mit diesem Evangelium zusammen. Was hat dieser Christus für eine verwandelnde Kraft? Und wir jammern, wir murren bei dem kleinsten Widerstand. Der Herr möchte unser Leben zum Überlaufen mit seiner Herrlichkeit füllen. Und wir denken immer, wir kommen zu kurz. Gottes Erkenntnis und Herrlichkeit Christi, das sind alles himmlische Segnungen. Aber sie haben ganz praktische Auswirkungen im Alltag. Die haben eine Reflexion. Das heißt in Hebräer 13, lasst euch genügen an dem, was vorhanden ist. Das ist doch königlich. Lasst euch genügen an dem, was vorhanden ist. Wir haben schon wie viel mal mehr. Ist das nicht ein wunderbares Wort, Dinge aus der Hand zu geben, die uns nur beschwerlich sind und belasten? Heute wollen ja viele den großen Gewinn machen. Den großen Gewinn. Bei uns im Osten ist es ganz schlimm. Das kann man tatsächlich, aber eben nur auf einer anderen Ebene. Da sagt Paulus: Es ist aber ein großer Gewinn, ein Hauptgewinn. Es ist ein Kapital, heißt es. Ein Kapital, in den Gottseligkeiten zu leben und sich genügen zu lassen. Denn wir sind nackt auf diese Welt gekommen, demzufolge werden wir auch nichts mit hinausbringen. So. Es ist offenbar, wenn wir Nahrung, Kleidung und Wetterschutz haben, dann soll es genug sein. Wir singen zu Hause im Männerchor oft das Lied, ich weiß es nicht, ob das jemand kennt: Wir tragen den Himmel im Herzen und bilken zum ewigen Ziel. Und dann kommt der Refrain. Da tritt dann der zweite Tenor hervor, er übernimmt die Melodie und es heißt dann: Wir suchen nichts mehr bei dem anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel im Herzen, so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Sein gewaltiges Lied, ich sing es von Herzen, das darf ich Ihnen sagen. Ich frage, können Menschen, denen die Himmel und die Erde gehören, Können die so leben? So losgelöst leben? Können die das? Man spürt es dem anderen innerlich ab, ob er dem Herzen nach in Palästen oder in Zelten wohnt, spürt man ab. Es gibt Vermögende, die sind gelöst, und es gibt Nicht-Vermögende, die hängen an jedem alten Pantoffel und jedem alten verrosteten Küchenherd. Das gibt es. Im Alter zeigt sich bei uns dann, ich sage das, zeigt sich schonungslos, was wir jahrzehntelang vorher gelebt haben. Da gibt es keine Täuschung. So wie wir heute leben, werden wir in 10, 20 Jahren unseren Lebensrhythmus haben. Bei uns im Osten, darf ich mal mit einfügen, ist da seit der Einheit Deutschlands eine Untugend sehr verbreitet, die wir früher nicht gekannt haben. Die gab es nicht. Das war der Neid. Da wir beruflich auch finanziell ziemlich auf einer Ebene standen, da gab es keine großen Probleme. Wir fuhren alle einen Trabant, und wenn es dann mal hochkam, fuhr mal einer einen Wartburg. Das konnten wir schon verkraften, das war also nicht so schlimm. Jetzt versucht der eine, sich von dem anderen abzuheben, je nachdem er hat. Und wenn einer nicht hat, dann tut er jedenfalls so, als hätte er. Neid, ich frage, Neid, kennen wir das? Wenn der andere etwas besitzt, was wir nicht haben, wenn der andere eine Reise tun kann, die wir nicht tun können, warum müssen wir den denn dem anderen neiden, wenn ihm Dinge vergönnt sind, auf die wir verzichten müssen? Ich weiß nicht, ob Sie diese Hürde schon hinter sich haben. Jedenfalls, bei uns nimmt dieses Übel erst seinen unheilvollen Anfang. Im Eigentlichen haben wir, sag's mal, im Eigentlichen haben wir ja die Taschen voller Gold und neiden dem anderen, wenn er einen Fünfer mehr hat. Neulich machte ein Taxiunternehmen von seinem Unmut Luft. Der hatte Leute vom Bahnhof in einem Bibelheim zu fahren. Und diese Fahrten waren extra noch preislich vergünstigt. Und das sagte er, ich habe mit keinen Leuten solche Schwierigkeit wie mit den Frommen. Denen ist alles zu teuer. Ich habe schon die Koffer ausgeladen und die betreffende Person aussteigen lassen zum Laufen. Menschen, denen mit Christus die Himmel gehören und die Erde als Erbteil verheißen ist, bleiben am Staube dieser Erde kleben. Wenn wir heute jetzt aus der Versammlung gehen oder wenn wir nächste Woche wieder nach Hause gehen, bitte nehmen wir es mit. Nehmen wir es mit. Es gehört Ihnen alles. Paulus sagt, es ist alles euer. Diese schöne Konferenzstätte, das schöne Land Baden-Württemberg. Mir gehört das Erzgebirge, das sage ich. Uns gehört alles, die Seen, die Ozeane, die Wälder, die Kontinente, alles ist euer, sagt Paulus, alles ist euer. Es sei die Welt oder das Leben oder auch der Tod, verstehen wir? Auch der Tod kann uns nicht mehr trennen von dieser Lebensqualität, was Gott uns schon jetzt gegeben hat. Manchmal möchte ich es hineinrufen, ihr Majestäten, geliebt von Gott, ehe ihr wart, ehe wir waren. Es sei die Welt, es sei das Leben, der Tod, es sei die Gegenwart, wo wir immer wieder Luft holen müssen, was da läuft, es sei die Zukunft. Alles, alles. Alles gehört euch, ihr aber seid Christi und gehört für immer zu ihm. Darf ich fragen, wird's Licht in ihrem Herzen? Dieses Evangelium hat eine Kraft der Verwandlung. Ich schließe mit einem Wort aus dem Philipperbrief. Ich habe diese drei Verse anhand 30 Übersetzungen zusammengestellt. Sie dürfen jetzt Ihre Bibel aufschlagen und dürfen große Freude haben, was der Inhalt dieser drei Verse eigentlich aussagt. Philipper 3, 18 bis 21. Vers 18. Viele nämlich halten sich in unseren Kreisen auf. Oder in großer Anzahl ziehen jene Leute umher. Aber leider muss ich es nicht nur einmal sagen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. In ihrem Wandel beweisen sie sich als solche, und ich habe oft schon davor gewarnt, auch unter Tränen und Schluchzen. Vers 19. Da wird freilich das Verderben ihr Endergebnis sein. Deren Abschluss ist der Untergang. Ich weiß nicht, ob ich einfügen soll, ich denke da gar nicht so sehr an die Leute draußen, sondern eher an Menschen, die eine Lebensverbindung mit Christus haben. Noch einmal Vers 19, da wird freilich das Verderben ihr Endergebnis sein, deren Abschluss ist der Untergang. Und ihr Gott ist nämlich der Bauch ihrer Leibeshöhle. Ihre Triebe sind ihnen ihr Gott. Sie sind stolz auf das, was ihnen Schande macht. Sie sind stolz auf Dinge, derer sie sich schämen sollen. In dem, was Schande ist, suchen sie ihre Ehre und ihren Ruhm. Leute, die auf das Irdische bedacht sind, ihre Gedanken sind ganz auf das Irdische gerichtet. Ihr Sinn steht nach Dingen auf der Erde. Ihr ganzes Trachten ist auf das Irdische aus. Sie kümmern sich nur um die Dinge der Welt. Und wichtig ist ihnen allein, was man sehen und greifen kann. Vers 20, aber, das große Aber. Aber unser Bürgertum und Staatswesen ist in den Himmeln. Das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Wir sind doch Bürger der Himmel und des himmlischen Reiches, denn wir gehören eigentlich gar nicht mehr auf diese Erde. Die Heimat, der wir angehören, das Lebensprinzip, ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus als Retter. Mit großer Sehnsucht warten wir darauf und sind empfangsausgerichtet. Vers 21, damit unser armes, elendes Menschsein, der Leib der Hinfälligkeit und unserer Erniedrigung, der Nichtigkeit, der Sterblichkeit, eine andere Gestalt bekommt. Diese armselige, schwache, zerschundene Menschengestalt wird er verwandeln in die Schönheit und in die Herrlichkeit Christi, ihm gleich, gleichförmig, in dieselbe gleiche Gestalt, seinem Leib der Herrlichkeit, seinem verherrlichten Leibe gleich, genauso herrlich wie der Christuskörper, der strahlenden Herrlichkeit Gottes gleich. Denn er hat die Macht dazu, wie er über alles die Vollmacht hat, nach der Kraft und Wirkung seines Vermögens, die Wirkungskraft, die ihn befähigt, das ganze Weltenall, die Himmel und die Erde zu unterordnen. Wir wandeln auf Erden und leben im Himmel. Ich wünsche es Ihnen und mir, in diesem Spannungsfeld hineinzuwachsen und in die Herrlichkeit seines geoffenbarten Wortes. Den Text dieses Verses, den können Sie hier wegnehmen, den habe ich kopiert.
Betest du noch?
Wir beten noch zusammen. Lieber Vater im Himmel, aus tiefstem Herzengrund bringe dir Ehre, Preis, Lob und Dank. Als Menschen, die im Staub geboren sind, die weder Rang noch Namen haben, wo keiner danach fragt. Die hast du herausgestellt, die hast du gesehen, bevor sie waren. O Glanz und Abgrund deiner göttlichen Weisheit, wir danken dir, dass du uns dein Wort so klar geoffenbart hast, dass wir auch erkennen und wissen können, dass es so ist und wir durch die Liebe hin zu dir verordnet sind. Wir danken dir für diese erlösende, befreiende Botschaft. Für dich, für deine Herrlichkeit, für deinen Christus, für die Himmel und all ihre Bewohnerschaft bestimmt zu sein. Wir können es nicht fassen, dass du diese zerbrechlichen Tongefäße nimmst und füllst sie mit dem Glanz deiner Herrlichkeit. Hab Dank, dass uns das so groß und so wertvoll geworden ist, dass wir alles andere zurücklassen oder an die zweite Stelle setzen dürfen. Wir sind bereit, auch heute Abend uns dir ganz neu zu übereignen und dich zu bitten, dass du uns in dem Spannungsfeld deines gegebenen Wortes den Druck aushalten lässt, dass wir reifen, dass wir wachsen hinein in das Bild deines Christus. Und wir erflehen das nicht nur für uns, sondern für alle deine Heiligen auf dem weiten Erdenrund. Erbarm du dich eines jeden Einzelnen, die mit einer Hilfe zu dir schreien, dass ihnen auch das ganze Wort geoffenbart werde. Rufe du Brüder und Männer heraus, die du befähigen kannst, dieses Evangelium in großer Freude und Beglaubigung des Geistes zu bezeugen. Sprich du auch über dein Wort heute das Amen. Amen.